Bulli, der Eishockey-Podcast. Bulli, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode, zur Finalepisode, wenn man so möchte. Das Halbfinale ist Geschichte in der Penny DRL und wir schauen zurück und blicken gleichzeitig nach vorne. Da begrüße ich natürlich unsere beiden Experten, Markus und Stefan. Hello, hello.
Servus.
Hallo.
Ja, wie gesagt, Halbfinale in der Penny DL ist rum und da erstmal die Frage an euch, wie heiß seid ihr denn schon auf das große DL-Finale, Markus? Wie geht's dir?
Ja, ich bin ja typischerweise als Augsburger am Finale nicht so oft beteiligt. Deswegen sind meine Emotionen da auch relativ kühl.
Schön, dass du den Witz vom Stefan schon vorwegnimmst. Den ja, hat er sich, glaube ich, schon vorbereitet, so wie ich es bei ihm so ein bisschen sehe. Aber ja.
Herz im Gefühl, ja. Ja, mir persönlich hätte Mannheim-Köln besser gefallen, einfach weil Mannheim-Berlin jetzt schon unfassbar oft vorkam und weil ich es den Kölnern nach der Saison auch ein bisschen mehr gegönnt hätte, im Finale zu stehen. Aber jetzt haben wir das und wir werden sehen, was passiert.
Ja, gönnen können. Stefan, wie geht's dir? Wen gönnst du's?
Ja, ebenso. Nee, also ich finde es erstmal gut, dass du erstmal Unbeteiligte fragst. Aber
frech. Die Sicht von außen ist auch wichtig, habe ich mal gehört.
Ja, genau. Deswegen sage ich, ich finde es sehr gut. Aber ich stimme tatsächlich mit Markus überein. Ich hätte mir auch Köln im Finale gewünscht. Aber ich hatte es ja schon im Halbfinal-Podcast gesagt. Ist eigentlich egal, wer gegen Mannheim verliert.
Oh Gott, da schiebt er jetzt schon seinen Finaltipp vor, aber da kommen wir natürlich nachher dann noch dazu.
Den habe ich ja im letzten Podcast ja schon verraten.
Ja, trotzdem.
Den Meistertipp.
Ein bisschen Spannung aufbauen, das gehört ja auch dazu. Ja. Ja, aber wir schauen mal, wie du dann nachher argumentierst. Wir gucken jetzt erstmal auf die beiden Halbfinalserien. Kölner Haie gegen die Eisbären Berlin. Köln als erster in die Playoffs gestartet, 116 Punkte gegen die Eisbären Berlin, Sechster mit 85 Punkten der Spielfilm. Ganz kurz, Berlin gewinnt das erste Spiel zu Hause, danach bis einschließlich Spiel 5, gewinnt immer das Heimteam. So steht es nach 5 Spielen, 3-2 für Berlin. Erst in Spiel 6 gelingt einem Team das Auswärtsspiel zu gewinnen, nämlich Berlin, und damit die Serie zu schließen. Und wo wir jetzt ja uns ein bisschen vorbereitet haben und auch so auf die Statistiken geguckt haben, fällt schon auf, dass es eine Serie hätte werden können, was es ja auch dann geworden ist, das von Heimteams dominiert wird. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat sowohl Köln als auch Berlin haben beide in den Playoffs alle Heimspiele gewonnen. Ist euch die Statistik auch während der Serie vielleicht mal aufgefallen, Stefan?
Ja, absolut. Gerade durch die besondere Thematik, dass die Hallenbelegung es nicht hergegeben hat, dass die Kölner das erste Spiel zu Hause hatten. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die DL2-Playoffs, wo es ja zwischen Rosenheim und Regensburg, glaube ich, so hin und her ging. Mhm. Und dann Regensburg so frech war, im Spiel 7 diese Serie einfach zu brechen. Auch hier hat sich Berlin nicht wirklich dran gehalten, ja.
Ja, Markus, wie war es bei dir? Hast du ja auch immer mal gedacht, also das wird dann doch mit den Heimspielen entschieden.
Ja, bin ich tatsächlich von ausgegangen. Also vor allem, weil es ja jetzt nicht wirklich oder einige Spiele nicht so wahnsinnig knapp ausgegangen sind mit 5-2, 5-1 und so weiter. Da dachte ich, ja, okay, auch 6-3. Irgendwie hat das Heimteam wohl doch den größeren Vorteil in der Serie. Aber die Berliner haben uns eines Besseren belehrt.
Ja, Köln als Hauptrundenerster und auch nach dem Sweep gegen Schwenningen haben wir ja schon gesagt, es ist ein bisschen leicht favorisiert. Letzten Podcast ja auch schon darüber gesprochen, hat sich das eurer Meinung nach so ein bisschen auch in dem Auftreten der Haie wiedergespiegelt?
Weiß ich nicht. Also Wir haben ja letztes Mal auch drüber gesprochen, dass wir diesen Run, in den Berlin reingekommen ist quasi, diese Stimmung, die sie sich gespielt haben, schon so einschätzen, dass sie sich das erste oder die ersten zwei Spiele holen könnten, womit wir ja dann auch mit dem ersten Spiel zumindest richtig lagen. Und das hat, fand ich, das Auftreten der Haie schon so ein bisschen gebrochen. Ich weiß nicht, die waren überrumpelt. Es ging ja auch im ersten Spiel relativ schnell, in den ersten 5 Minuten, dass das Tor gefallen ist. Juvonen sah nicht gut aus und so weiter. Also es hat sich so aufgedrückt, dass die Berliner das irgendwie besser machen werden und schneller machen werden und den Favoriten eben nicht so viel Platz geben werden, dass der da sein Spiel runterspielen kann. Und ich glaube, das ist ihnen irgendwie zum Verhängnis geworden.
Ja, auch da gehe ich mit. Das erste Drittel generell haben die Kölner einfach sehr verschlafen. Sie haben im ersten Drittel 0,5 Tore pro Spiel gemacht. Im Gegensatz dazu haben sie eigentlich aber, also sie wurden so, man sagte, outscored, auf Neudeutsch oder auch auf Englisch.
Neuenglisch.
Sie haben in jedem Drittel ein Gegentor gefangen im Schnitt und im letzten fast zwei. Das ist natürlich für Meisterschaftsambitionen nicht würdig. Mhm. Wenn man dann halt natürlich sagt, okay, man legt dann halt dafür auch selbst los wie die Feuerwehr, bombt sie im Powerplay weg, wie man es aus der Hauptrunde kennt, dann okay, kann das trotzdem gut gehen. War aber in dem Fall eben nicht so. Man hat nur ein halbes Tor pro erstes Drittel geschossen und hat auf jeden Fall eins gefangen. Damit war man halt auch immer schnell hinten dran. Und das Powerplay in der Serie mit 10,5% ist natürlich nicht der Rede wert. Und für mich so die größte Überraschung der Serie, dass das, ich meine, so ein Powerplay ist ja jetzt, klar, Berlin hat sehr, sehr aggressiv gespielt oder so, aber es sind ja trotzdem die Spieler auf dem Eis und die Qualität ist bei Köln definitiv da im Powerplay.
Ja.
Also schon überraschend, die Schwäche da jetzt.
Ja, du hast schon gesagt, Köln mit 10,53% das schlechteste Überzahlspiel der 4 Halbfinalisten. Auf der anderen Seite Berlin 16,67%. Also wenn wir jetzt nur wirklich dieses Halbfinale isoliert betrachten. Beim Penalty-Killing kann man da ebenfalls so einen Trend feststellen. Berlin mit 89,47 und Köln mit 83,33. Jetzt reden wir hier natürlich sehr viel über Zahlen, versuchen das natürlich ein bisschen auf diese Serie auch abzubilden. Sind das so Zahlen, die ihr im Spielgefühl der beiden Teams auch wiedergefunden habt beim Schauen der Spiele?
Ja, gut, also es ist definitiv aufgefallen, dass Köln im Powerplay nicht produziert. Das schon. Berlin hat jetzt, glaube ich, also ich habe es jetzt nicht alle Zahlen der Saison im Kopf, aber gefühlsmäßig haben sie die ganze Saison im Powerplay nicht unbedingt wahnsinnig gut abgeliefert. Das Penalty-Kill ist natürlich super, aber wenn die einen halt nicht treffen, dann ist die andere Rate in 7 Duellen gegeneinander natürlich entsprechend gut. Sie haben das schon gut gemacht. Sie haben es wirklich enorm aggressiv gespielt. Und wenn du das halt so aggressiv nach außen spielst, geben sich Räume vorm Tor. Da haben sie aber wiederum gut aufgeräumt. Und also, es war schon, ich hatte schon das Gefühl, dass die Serie ausgeglichen ist. Auch wenn man die ganzen Spiele so angeschaut hat. Aber man muss jetzt so im Nachhinein, wenn man die Spiele Revue passieren lässt, war Berlin schon immer deutlich näher dran. Also sie waren früher in Führung, sie waren früh immer auf dem Gaspedal. Sie haben 51% der Serie in Führung gespielt und waren nur 17% in Rückstand. Mhm. Also die Hälfte der ganzen Zeit dieser Serie waren sie in Führung. Und das vorletzte Spiel in Köln waren sie schon echt nah dran, das zu gewinnen. Man kann jetzt sagen, die zwei Berliner Spiele hat Köln auch super aufgeholt. Aber sie haben halt aufgeholt und sie waren da nicht am Drücker oder es war nicht unentschieden und es ging in der Overtime. Mhm. Da hat Bock dann in Köln eben das super Tor geschossen. Wahnsinnig tolles Spiel, wahnsinnig toller Schuss. Aber so, wenn man die ganze Serie ein bisschen Revue passieren lässt, fällt schon auf, dass das Köln so ein bisschen den Joystick in der Hand hatte, finde ich.
Ja. Markus, hast du auch gesehen, dass die Kölner so den PlayStation-Controller unter Kontrolle oder nicht unter Kontrolle hatten, nicht so gut wie Berlin?
Ja, also stimmt da Stefan auf jeden Fall zu und ich finde auch, es war besonders erschreckend, wie schlecht das Powerplay funktioniert hat bei Köln. Also das war während der Saison ja wunderbar und da konnten sie abliefern und Berlin hat Köln auch genug Möglichkeiten gegeben. Also auch in Spiel 2, dann am Ende noch mit der 5-Minuten-Strafe und so weiter, da wären echt auch Räume gewesen und Zeiten gewesen, wo Köln mal noch hätte aufdrehen können. Klar, es musste nicht mehr sein, weil es stand eh schon 5-1, aber ich fand diese Situationen, es gab sie immer wieder in den verschiedenen Spielen und Köln konnte es diesmal ja gefühlt gar nicht nutzen. Also es waren so unfassbar wenige gute Powerplay-Chancen beziehungsweise Tore dann letztendlich. Das hat mich schon sehr überrascht. Und ich glaube, das hätte die Serie auch verändern können, wenn Köln hier deutlich produktiver gewesen wäre.
Ja, Stefan hat schon auch eine interessante Statistik genannt. Köln war über 50%, also 50,9% im Rückstand in der Serie, was auch, glaube ich, ganz gut beschreibt, wie diese Serie gelaufen ist, sind die Blocks. Berlin hat 15 Schüsse mehr geblockt als Köln. Jetzt kann man da natürlich auch immer diskutieren, je nach Spielsituation. Das sind ja trotzdem alles Zahlen, die versuchen, diese Serie auch zu beschreiben. Was hat denn Köln eurer Meinung nach gefehlt? Waren es einfach die Special Teams oder ist es einfach so auch ein Gefühl gewesen, das so ein bisschen gefehlt hat? So ging es mir zumindest. Also ich habe, als ich die Spiele gesehen habe, ähnlich wie bei Stefan, eigentlich immer Berlin so am Drücker gesehen und hatte, auch wie die Serie noch ausgeglichen war, irgendwie nicht so ganz das Gefühl, dass Köln es über die Ziellinie schafft.
Ja, also was ihnen diesmal definitiv wieder gefehlt haben, waren Kamara und Aubry. Mhm. Muss man so klar ansprechen. Aubry war im Viertelfinale sehr stark. Im Halbfinale ist er leider enorm abgefallen und Kamara, ich weiß, er hat in Köln sehr, sehr viele Fans, aber ich bleibe dabei und mache mich da auch weiterhin unbeliebt. Er ist einfach Mr. Inkonstant. Entweder er trumpft auf wie am Ende der Hauptrunde, glaube ich war es, irgendwie so im Februar rum, wo er echt ein paar super Spiele abgeliefert hat und am Stück, wo du dann gesagt hast, okay, vielleicht jetzt mal, aber in den Playoffs war es halt wieder nichts und ich weiß nicht, ob die Wechsel in der Truppe gut getan hat, aber mir fehlen da auch die Insights, also keine Kritik an Jalonen, aber was den Kölnern gut getan hat, war dann am Ende auch zum Beispiel im letzten Spiel Parker Turmi. Mhm. Der war bockstark. Ich weiß nicht, ob der raus war wegen Krankheit, Verletzung oder irgendwas. Nate Schnarr habe ich am Anfang vermisst. Der war, glaube ich, angeschlagen, verletzt. Aber auch, wo er zurückkam, glaube ich, war er, wenn dann nicht gesund. Hat auch nicht so den Impact gehabt wie in der Hauptrunde. Aber Bock und McLeod sind wirklich die zwei, die in der Serie Köln rausgestochen sind für mich. Mhm. Und das war ja auch so ein bisschen, was ich im letzten Pulscheck kritisiert habe, dass die zwei oder gerade McLeod im Viertelfinale eigentlich nicht zu sehen war. Er war jetzt nicht der Top-Spieler, wie er schon mal war, aber er hat deutlich die Zügel angezogen und Dominik Bock war für mich auf Kölner Seite der Spieler der Serie.
Ja, für mich war es irgendwie manchmal so, dass ich das Gefühl hatte, dass Köln eine Idee fehlt. Eine Idee, um das, was Berlin da macht, irgendwie auszuhebeln. Also Berlin konnte ihr Ding machen, haben das gespielt, was sie wollten und Köln hat für mich ganz oft einfach nur drauf reagiert. Aber dass es dazu kam, dass Köln wirklich den eigenen Stempel aufdrücken konnte und irgendwie einen Lösungsansatz hatte für das, was Berlin da entgegengebracht hat, das war für mich irgendwie teilweise nicht ersichtlich. Und ich meine, sie können das. Das ist eine Top-Mannschaft, die uns in der Hauptrunde gezeigt hat, dass sie gegen jedes Team bestehen können. Und von dem her, ja, war für mich da irgendwie so die Frage, wo kommt das her? Haben jetzt eben, so wie Stefan gerade gesagt haben, einfach bestimmte Spieler die Qualität nicht gebracht oder ihre Leistung in dem Moment nicht abrufen können, sodass der Plan, den sie hatten, deswegen nicht aufging? Oder gab es einfach keinen neuen Plan, um mit dem umzugehen? Keine Ahnung, also deswegen da auch jetzt nicht große Kritik am Trainer oder so. Man weiß ja nie, woran es dann letztendlich gelegen hat. Vielleicht gab es ja auch einen Plan, den die Spieler nicht umgesetzt bekommen haben oder so. Aber das Gefühl hatte ich eben manchmal, dass da Berlin einfach ja spielintelligenter war oder wusste, was sie tun wollen und das auch umgesetzt bekommen haben.
Ja, man wenn man jetzt schaut in die Face-Offs,
deutliche
Köln
Sprache.
Hat klar gewonnen, die Face-Offs. Aber dass dann da keine Dominanz dabei rauskommt, ist echt seltsam. Das Einzige, was mir wirklich auffällt, also wie du sagst, Berlin hat so dieses kompakte Spiel einfach gemacht. Es gab keine großen Ups, es gab keine großen Downs. Klar, Running hat für den einen oder anderen Wow-Effekt gesorgt. Aber es war jetzt nichts Besonderes. Aber was die Eisbären geschafft haben gegenüber den Haien, ist in den Slot zu kommen. Sie haben 30% Schüsse aus dem Slot, 29,5. Mhm. Alleine, wenn ich jetzt an das Spiel gestern denke, also wir nehmen heute Mittwochabend auf, Dienstagabend auf, die ersten beiden Tore waren, glaube ich, beide aus dem Slot direkt, eigentlich direkt vor Juwonen. Und das musst du natürlich verteidigt bekommen. Das ist gefährlich. Und ganz ehrlich, wenn also Kirk ist jetzt endlich mal wieder aufgetaucht, auch muss man da sagen, auch der hat mir in den Viertelfinals gefehlt, ja. Um da auch das Gleichgewicht zwischen Köln und Berlin irgendwo zu schaffen. Wenn Eder nur halb so viel treffen würde, wie er Chancen hat, dann wäre das viel klarer ausgegangen. Also der hat auch eine super Serie gespielt, aber auch da bei ihm mal wieder sehr unglücklich.
Mhm. Wir haben letztes Jahr bei Ingolstadt darüber gesprochen, dass sie während der Saison nie wirklich ein Tief gehabt haben, wo sie sich herauskämpfen mussten. Ist das vielleicht auch so ein bisschen auf die Haie übertragbar gewesen, die Situation, Stefan?
Ja, ich habe da auch hin und her überlegt. Wir hatten ja auch mal im Februar diskutiert, ob das jetzt so dieser Knick ist, der ihnen hilft, sich als Mannschaft dort rauszuarbeiten und diese Situation damit sie lernen, wie man diese Situation zusammen löst. Wir haben damals schon gesagt, so nicht so 100%. Und wir glauben, dass es halt auch daran lag, dass es halt alles klar war in der Liga. Das unterstreicht es jetzt hier ein bisschen. Ich würde aber auch da tatsächlich Berlin auch Credit geben, weil die ihnen es einfach enorm, ungemütlich gemacht haben. Und ja, sie waren nicht dominant, also um es vorwegzunehmen, ich finde von der Serie her ist sie deutlich gegenüber der anderen Serie abgefallen, was in Sachen Speed und Technik
Qualität
zu tun hatte. Aber ja, Berlin war maximal unangenehm und das war schon nicht einfach. Also das war schon, also wenn man jetzt so generell Halbfinal-Playoffs vergleicht zu den letzten Jahren, war das schon trotzdem eine der Top-Serien.
Mhm. Markus, wie geht's dir? Ist das was, wo du dir auch Gedanken gemacht hast, dass es ein Punkt sein könnte für Köln?
Gar nicht so viel. Also das war ja auch also eher Stefans Punkt, den er damals vorgebracht hat, dass er denkt, dass Teams dieses Tief brauchen. Deswegen hatte ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, stimmt schon. Wir hatten damals gesagt, ja, das ist es eigentlich nicht. Deswegen, vielleicht hat es gefehlt. Ja, könnte gut sein.
Zum Abschluss der Serie, was wird in Köln passieren, eurer Meinung nach, eure Predictions? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht?
Du meinst kadertechnisch?
Ja, insgesamt. Also was bedeutet es, dieses Halbfinale generell für Köln? Ich meine, letztes Jahr im Finale gewesen, jetzt Halbfinale. Man etabliert sich schon, finde ich. Und trotzdem auch aufgrund der guten Hauptrunde und auch das, was wir ja gesehen haben, hat man sich in Köln sicherlich mehr versprochen, oder?
Ja, vor allem für Mo Müller natürlich. Also das war ja so die große Story, die sie schreiben wollten. Und deswegen, glaube ich, sind da jetzt auch sehr viele sehr geknickt. Also obwohl es eine als erfolgreiche Saison gewertet werden kann von außen gesehen, denke ich, werden sehr viele unzufrieden sein. Inwiefern das jetzt Auswirkungen auf den Kader hat, ob man da jetzt größere Baustellen machen wird, vermute ich mal nicht. Aber ich habe da auch noch nicht viel gehört, ja, tatsächlich.
Ich denke auch nicht. Punktuelle Verstärkung, man weiß, dass Tomi weg ist, dafür kommt Nöbels, war es Fischbuch noch, glaube ich, die weiß man schon, seit gestern hat sich auch bestätigt, dass Austin bleibt, das ist schon für mich ein großer Puzzlestein, den hätte ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr gerne in München gesehen. Er ist vielleicht ein, zwei Jährchen zu alt, deswegen bin ich jetzt da auch nicht so unhappy. Ich glaube, 34 wird er zu Beginn der nächsten Saison sein oder 33.
Gab in München schon ältere Spieler, die funktioniert haben.
Ja, natürlich. Aber auch er hat nicht das gebracht, was man von ihm kennt in dieser Serie. Und ich weiß nicht, ob Mo Müller nicht noch ein Jahr dranhängt. Nächstes Jahr ist auch die WM in einer sehr kommoden Umgebung für ihn.
Oh. ja, da werden wir wieder Nachrichten bekommen, das weiß ich jetzt schon.
Ja.
Aber sie ist nicht weit weg.
Klar, also,
das ist ja Fakt.
Darum
und
geht's.
Im eigenen Land. Also insofern ist es schon auch ein Ziel, was man haben könnte.
Es geht ja um die Anreise und das Umfeld.
Genau.
Und die Familie und Freunde werden sicher auch einmal im Jahr dann in diese Stadt fahren, die ich jetzt hier eben aus Respekt nicht nenne.
Ja.
Ich hoffe, Herr Schwickerath hört zu. ja, Jalonen ist weg. Weiß man schon, wer es macht danach? Ich glaube, es wurde
noch nichts gehört.
Gesagt, ja.
Okay. Grupp ist unter Vertrag, habe ich gehört. Also, ich glaub,
oh, wow, ja. enthalte ich mich jetzt mal. ja, sie haben eine solide Basis geschaffen. Senhen von Calster. Nidens hat sehr, sehr, sehr stark am Ende gespielt. Das ist sehr gut, da kommen viele Junge nach. Aber ich hätte es Mo Müller auch so gegönnt. Ich weiß, es sind nicht alle Fan von ihm, aber es ist immerhin noch ein Spieler, der alles gibt für seinen Verein, der das Herz am rechten Fleck hat, der auch das Herz auf der Zunge trägt ein bisschen. Das hast du auch selten mehr in dem Business.
Nicht nur ein bisschen. Also wenn wir uns an die Olympischen Winterspiele zurückerinnern, die Interviews, die da gegeben worden sind, und dann kommt ein Mo Müller ans Mikrofon, der halt wirklich auch das richtig meiner Meinung nach benannt hat, was da passiert ist. Ne?
Ja, halt ein Captain.
Ja. Ohne das C. Zumindest in der Situation.
Ja, aber auch hier, sorry, muss ich einwerfen, weil darüber habe ich schon mit ganz vielen Bekannten auch geredet. Ein Trainer macht nicht immer denjenigen zum Captain, der es ausstrahlt und in der Kabine so agiert, sondern auch oft Spieler, die diesen Push brauchen. Mhm. Bei einem Mo Müller brauchst du kein C auf die Brust geben, dass er Mund aufmacht und dass er da ist für die Mannschaft. Und manche Spieler sind dafür vielleicht etwas zu introvertiert und vielleicht auch nicht unbedingt die Leute, die da einfach meinen, sie hätten in der Situation was zu sagen. Und denen gibt man es dann tatsächlich auch ganz gern, um einfach diese Position zu untermauern. Habe ich schon öfter auch von Trainern gehört. In der DEL ist das, glaube ich, jetzt sehr selten. Aber es gibt durchaus immer wieder Konstellationen so. Aber um beim Thema zu bleiben, ich denke, also ich weiß nicht, ob man so happy ist mit der Saison. Klar, es ist eine Rekordrunde, es ist ein Zuschauerrekord, man hat tolles Eishockey gespielt. Kann man mit einem Halbfinale aus dann happy sein, wenn man eine Rekordrunde spielt? Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass man enttäuscht ist, sagen wir es mal so. Also, dass man sagt, es war eine schlechte Runde. Aber ich glaube nicht, dass man sagt, ja geil, schau mal, was wir erreicht haben dieses Jahr. Kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest jetzt noch nicht.
Wir gleichen eure Tipps ab und da sind wir relativ schnell durch. Ihr habt beide auf Köln getippt. Markus Köln in 6, Stefan Köln in 5.
Profis.
Ja, falsch.
Gut, danke. Deine Streak ist ja schon in der DL2 gerissen, Stefan, glaube ich, ne?
Also, aber es waren 7 am Stück.
Es war super. Also Markus ist, glaube ich, stolz auf dich. Aber
definitiv.
Ja. Ja, gut. So enge Spiele und insgesamt da auch ja Favoritenrolle in Köln, haben wir ja schon gesagt. Und ja, kann man auch mal daneben liegen.
Ja, ehrlich gesagt, nach dem ersten Spiel haben wir gedacht, geil, läuft genau, wie ich es mir gedacht hatte.
Ja, die Berliner sind halt einfach eine unfassbare Playoff-Mannschaft. Das muss man ihnen einfach zugestehen. Also, ich habe ganz viel auf Social Media gesehen, wenn der Sechste dann ins Finale kommt und so weiter, ist ja voll blöd und bla bla bla. Ja, nee, ja, Quatsch. Mein Gott, das ist Eishockey. Playoffs ist
ja und jetzt sind sie halt mal gesund, oder?
Ja, das kommt also, dazu.
Das war ja der größte Kölner Trumpf in der ganzen Saison, dass sie eine der wenigen Spitzenmannschaften waren, die das ganze Jahr gesund geblieben sind. Das ist ja eigentlich nur Mannheim und Köln. Und wo stehen die? Straubing vielleicht auch mit Abstrichen, aber die hatten schon auch ein paar Knick drin und, mhm. und halt Berlin, München hat es da halt voll reingehauen. Ja, Berlin hat jetzt die Kurve gekriegt. Ich bin mir ehrlich gesagt relativ sicher, dass wir auch gegen Köln gewonnen hätten und deswegen hatte ich ja auch so ein bisschen gehofft, dass das Mannheim da irgendwie aus irgendeinen Gründen nicht liefern kann und wir dann gegen Köln im Finale spielen, durch die Fanbrille jetzt, weil einfach so das, was Mannheim für München ist, ist Köln, München für Köln so ein bisschen. Die letzten Jahre hat sich Köln da immer sehr, sehr schwer gegen München getan und das wäre so die Hoffnung gewesen, aber gut. Sollte nicht sein und da haben wir jetzt eine riesen Rivalität im Finale. Das ist auch sehr spannend.
Dann schauen wir auf die zweite Halbfinalserie. Adler Mannheim gegen ERC Red Bull München. Zweiter gegen Vierter. 103 Punkte gegen 100 Punkte aus der Hauptrunde. Der Spielfilm für euch, Mannheim. Relativ schnell 3-0 vorne, München mit einem Win in Spiel 4. Mannheim schließt dann zu Hause die Serie in Spiel 5. Auch da habt ihr beide Mannheim so ein bisschen in der Favoritenrolle gesehen im letzten Pulscheck, obwohl ja beide ähnliche Punkte in der Hauptrunde erzielt haben. Wenn wir so die ersten drei Spiele mal so ein bisschen als Grundlage nehmen, bevor wir uns da weiter reintasten in die Serie. Eng, trotzdem verdient an Mannheim gegangen, Markus?
Ja, ich denke schon. Also es ist natürlich ein bisschen glücklich, dass Mannheim in Overtime Spiel 2 holt und solche Sachen. Da kannst du nicht wirklich sagen, ein Team hat es mehr verdient als das andere, weil da ist einfach das Momentum und ja, wie gesagt, auch Glück sehr viel im Spiel. Aber insgesamt hat es Mannheim einfach sehr gut gemacht. Und ich fand spätestens in Spiel 3 hat man schon gesehen, dass die noch ganz anders können. Also wir haben ja auch gesagt, Mannheim ist für uns der Favorit. Ja, und ich dachte tatsächlich auch kurz nach Spiel 3, es könnte vielleicht ein Sweep werden. Man hätte es vielleicht doch nochmal anders tippen müssen, um das mal wieder rauszuholen. Aber ja, also für mich schon verdient.
Ja, ich meine, wir haben uns ja klar positioniert und am Ende kam es doch anders, aber genau so. Also, was haben wir gesagt? Wir haben, glaube ich, gesagt, dass Mannheim ist einfach diesen Ticken tiefer. Besetzt und am Ende war es für mich aber jetzt Franz Ripp, der den Unterschied gemacht hat und das war für mich sehr überraschend, weil auch da hatte ich ja gesagt, Franz Ripp muss vom Viertelfinale nochmal einen Schritt vorwärts machen, ja. Das hat er definitiv gemacht. Bibo, hatten wir da auch schon gesagt, ist leider nicht die Form, die er am Ende der Hauptrunde hat. Ich würde auch weiterhin, also sagen wir es mal so, mich würde es nicht überraschen, wenn er irgendwo angeschlagen gespielt hat oder irgendwas, weil das war nicht typisch sein Spiel, muss aber nicht gewesen sein. Er kann einfach wie Juwon einfach nicht in Topform gewesen sein. Er hat ja keine schlechten Spiele gemacht. Das muss man ja auch klar sagen. Aber es war halt genau das und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mich geritten hat, mein Tipp da so abzugeben. Vielleicht habe ich mich blenden lassen.
Können wir nachher nochmal drüber sprechen, ja.
Von der Torproduktion im Viertelfinale der Münchner. Vielleicht hat mich das doch irgendwie etwas geblendet, aber ich war mir relativ sicher, dass ich 4-1 getippt habe. Du hast mich eines Besseren belehrt. Am Ende muss man sagen, München ähnlich wie Köln. Viel zu viel Gegentore für eine Meistermannschaft, die es werden möchte. Auch jedes Drittel eigentlich ein Gegentor. Im zweiten Drittel war es bei München 14 Gegentore in 11 Spielen in den Playoffs. Das ist einfach, man hat es ja Anfang des Jahres gezeigt, wie man defensiv spielen kann. Aber es ist so ein bisschen wie die letzten Jahre, dass man scheinbar das Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive nicht findet. Dass wenn die Defensive steht, man vorne nicht produziert und produziert man vorne, fängt man sie hinten zu einfach. Ja. Und das war irgendwie so auch der Spielfilm, auch die Ergebnisse. Ich habe viele Münchner Fans gehört, die davon reden, ja, die ersten zwei Spiele waren klar in Münchner Hand, die hätte man gewinnen müssen. Sehe ich nicht so, sage ich ganz ehrlich. Gerade das erste Spiel war im ersten Drittel Mannheim ganz klar am Drücker. Und am Ende muss man auch einfach sagen, ja, München hat es schon irgendwo in der Hand und ich kann es auch auf die ganze Serie definitiv verstehen, dass man sagt, es lag an München, dass Mannheim gewonnen hat. Kann man schon so sehen, es gibt definitiv Punkte dahingehend. Und wenn man da jetzt zum Beispiel auf die Chancenverwertung schauen, 7% Schüsse, gewinnst du halt kaum ein Spiel.
Mhm.
Und das ist halt diese Kopplung von ein Tick schwächeren Torhüter mit einer deutlich schlechteren Schussquote, mit einer unterirdischen Bulli-Quote, 43%.
Ja.
Ja. Also es ist alles so ein bisschen off. Also das sind eigentlich so die Sachen, wo ich München vorne gesehen hätte. Bei Bibo, bei den Face-Offs, tendenziell leicht, nicht wahnsinnig, aber leicht. Die Schussquote, dachte ich, wäre München deutlich effektiver als Mannheim. Dafür fangen sie mehr Powerplay-Gegentore. Und es war eigentlich genau andersrum. Mannheim im Powerplay mit 18%.
Mhm.
Das ist für Mannheim hatten sie deutlich besser die davor. Also irgendwie hat alles nicht zugetroffen, aber am Ende mit dem gleichen Ergebnis.
Wir versuchen das mal so ein bisschen auseinanderzuhalten. So, das ist das, was, finde ich, so diese Serie auch ausgemacht hat. So diese einerseits die Statistiken, da habe ich auch gleich noch mal eine für euch, die, glaube ich, ganz gut erklären könnte, was das Problem bei München war. Auf der anderen Seite so diese Gefühlslage. Und du hast es auch schon beschrieben, ich habe auch in der Zeit der Serie sehr, sehr viel gehört. Mir ist sehr viel zu Ohren gekommen, von unfairen Ausgang für ein Team bis hin zu klaren Wins für ein anderes Team. Ich habe die Serie irgendwie auch nicht so gesehen, wie beschrieben eng. Aber es hätte meiner Meinung nach 4 Spielen, wenn man die Spiele jetzt so an sich betrachtet, wie gesagt, wir gehen nachher noch mal ein bisschen auf Statistik ein, aber wenn ich jetzt einfach so das Spiel an sich oder die Spiele an sich sehe, hätte es auch locker 2-2 stehen können. Seht ihr das auch so?
Ja, definitiv. Also es war eine sehr ausgeglichene, waren sehr ausgeglichene Spiele, fand ich. Jetzt gut, weil abgesehen, ja, das 5-1 und das 4-1 vielleicht nicht, aber die ersten beiden hätten in beide in jede Richtung fallen können. Und damit, ja.
Ja, aber das 4-1 waren auch 2 Empty-Net-Tore.
Ja.
Also für mich wäre da eine Best-of-15-Serie passend gewesen. bis in den Spiel 15.
Rein.
Ja, nein, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Also diese Serie hatte alles außer Härte. Und da mache ich mich vielleicht jetzt auch ein bisschen unbeliebt, aber ich glaube, das hat die Liga-Gesellschaft der Serie ein bisschen gekostet. Mit dummen Entscheidungen, tut mir leid. Gerade wenn man da auch, ich gehe nochmal in die Kritik rein, da wird Akins und David mit einer Geldstrafe belegt, weil sie ihre Teams in der Härte nicht im Griff haben. Sag ich, what the fuck, ganz ehrlich. Wo war das, diese Strafe über die ganzen Jahre? Und du hast in einer Mannschaft einen Spieler, der zum zweiten Mal den Topspieler der gegnerischen Mannschaft kaputt fährt in einem Spiel und von einem Reporter darauf angesprochen wird, ob man ihn nicht mal vielleicht zurückpfeifen sollte und mit dem klaren Nö mache ich nicht, antwortet.
No war die Antwort.
Ja, no. Und da gibt's gar nichts. Also man hat sich da einfach generell wahnsinnig, man lag einfach daneben aus meiner Sicht. Von vorn bis hinten und ich glaube, klar, jetzt sagt jeder, aber das ist doch geil, dieses Eishockey. Geschwindigkeit und Torschüsse und Tore und Spannung und Zeug. Ja, stimmt da alles überein, aber für mich gehört zum Eishockey auch eine gesunde Härte dazu. Und ich betone gesunde Härte, genau. Fair, gesund. Und da war die Serie so ein bisschen kastriert, finde ich. Hat sich ein bisschen angefühlt, leider. Das war vielleicht das Einzige, was ich kritisieren würde, aber sonst hätte ich dieser Serie so viele Spiele gewünscht, weil es einfach Top-Top-Eishockey war.
Ja. Trotzdem muss man sagen, sind ja einige Spiele auch in die Verlängerung gegangen. Ich habe dieser Tage auch eine Statistik gelesen, die besagte, dass, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Wins es waren, aber es waren auf jeden Fall alle gefühlt in den letzten Jahren in der Verlängerung, die an Mannheim gingen.
11
Stück, siehste. Das ist schon auch eine irre Zahl. Ist ja dann auch nicht wirklich Zufall, oder?
kann man hin und her reden. Also
im ich meine, dass dieses Tor gegen die Bo fällt, so, ne, muss man auch sagen, ja, ist auch maximal unglücklich. Aber trotzdem sagt es ja schon ein bisschen was auch aus über München, oder?
Oder über Mannheim.
Weiß ich nicht.
Oder ja, über Mannheim, ja.
Ich habe auch gerade überlegt, ob das über einen der beiden was aussagt. Das sind einfach so Korrelationen. Warum tut sich Köln gegen München so schwer? Warum tut sich München gegen Mannheim so schwer? Also, na generell, also wie lang, gab ja auch diese Statistik, dass x Jahre irgendwie keine Mannschaft bei der anderen gewonnen hat, München und Mannheim.
Letztes Jahr.
Ja, also über 2 Jahre hinweg, glaube ich. Also sowas sind einfach Korrelationen. Ich weiß nicht, ob man die zu sehr werten sollte. Die Mannschaften sind ja auch komplett unterschiedlich. Also das letzte Mal, wo Mannheim im Finale war, war 2019. Und trotzdem ist in den letzten 3 Serien gegen Mannheim ist München jedes Mal rausgeflogen. Haben die Mannschaften miteinander ja relativ wenig zu tun von 19 und von letztem Jahr oder diesem Jahr. Was man ja sagen muss, dass Mannheim halt sich enorm weiterentwickelt hat und dass eben auch von vornherein irgendwo klar war, sie sind so 1-2 Jahre in der Entwicklung vor München. Und das hat man da einfach gesehen. Die Kadertiefe ist enorm. Da kommt ein Greco zurück, der hat sofort Impact. Mhm. Für München natürlich jetzt bitter, dass Oswald zu 99% weg ist, weil er nach Edmonton geht. Weiß nicht, ob das der richtige Move für ihn ist. Mannheim hat halt da das Glück mit Proske und Heim, dass sie halt nicht so gut sind, dass sie rübergehen können. Aber halt für den Sektor, ich meine, sie fallen jetzt auch raus. Aber die letzten 2 Jahre waren das halt schon absolute Top-Spieler und im U23-Sektor.
Absolut.
Und einer bleibt ja, glaube ich, U24 noch. Da hat München jetzt dieses Jahr einen Rückschlag, aber generell ist München da nicht weit weg. Und die Frage ist, wenn jetzt Mannheim das wirklich dieses Jahr packt, dann bist du ja immer so in Versuchung, dass du an dem Meisterkader den möglichst zusammenlässt. Vielleicht kann man da dann tatsächlich die Lücke schließen. Aber das ist alles ein bisschen Glaskugel.
Ja. Wenn wir nochmal zu München zurückkommen, eine Statistik, finde ich, das ist das, was so ein bisschen auch die Serie erklärt hat. Wir haben, oder du hast ja auch schon über das Erzielen der Tore erzählt, was auf Münchner Seite nicht so ganz geklappt hat. Glaub, Hauptthema war auch eine Chancenverwertung. Wenn wir auf die Expected Goals schauen, München hatte einen Expected Goals-Wert von 17, haben allerdings nur 11 erzielt. Das sind -6. Bei Mannheim war der Wert bei nur -1,29. Alles Statistik oder, Markus, ist es halt einfach auch so ein bisschen die Effizienz, die München gefehlt hat?
Ja, ich denke schon. Also natürlich kannst du auch mit einer schlechten Effizienz weiterkommen, wenn du im richtigen Moment die richtigen Tore machst. Aber wenn du so mit deiner Chancenverwertung umgehst, rächt sich das früher oder später. Und ja, so ist es dann auch gekommen.
Das ist halt die Krux, wenn du eine spielstarke, schnelle Mannschaft hast. Die sind halt oft nicht zur Durchsetzung stark und mit McKenna saß halt auch einer der Sniper zu größten Teil der Serie draußen. Er hatte nur ein Spiel gemacht und zweitens musst du halt dann einfach auch sagen, da stand Franz Repp drin und nicht Brochu oder Williams. Das macht halt schon auch einen gewaltigen Unterschied. Das wird mäßig hier jeder Ingolstädter nachsehen. Aber ich glaube, neutral betrachtet ist das halt eine ganz andere Nummer und dann hast du halt solche Leute davor. Also die Verteidigung, das ist ja schon fast lächerlich, wenn du nur einen aus jedem Pärchen rausnimmst und gehst von oben nach unten durch, kannst du aussuchen, ob du Mettinen oder Gawanke anfängst. Und dann hast du Kälble und Gilmore und Vorge Kreu oder Kreu, ein unauffälliges Spiel gespielt hat, was natürlich eine große Auszeichnung für ihn sein soll.
Unaufgeregt, völlig.
Ja, also, und dann hast du noch Shaw und Vorler draußen. Ich meine, Vorler, ich glaube, die Zeit ist vorbei, aber Shaw hätte da definitiv in der 3., 4. Reihe in jedem Team.
Hatte den nicht jemand in sein Ice-Manager-Team? Ich meine, mich da zu erinnern.
Jemand weiter unten in der Tabelle, glaube ich.
Eieiei.
Ja, also ja, also da ist schon ganz schön viel Qualität dabei. Und dieses Jahr muss man auch sagen, jetzt klappt es endlich in Mannheim. Wie viele Jahre saßen wir hier und haben gesagt, also Mannheim hat definitiv den besten Kader auf dem Papier. Mhm. Mannheim gibt seit Jahren mit Abstand das meiste Geld aus. Dass das irgendwann funzt, muss natürlich nicht sein, aber hat es dieses Jahr, hat aber immer noch nicht, heißt aber immer noch nicht, dass es das nächste Jahr wieder tut. Also es ist halt immer mit so einem Star-Auflauf, hast du immer irgendwelche Grabenkämpfe, weil jeder natürlich spielen möchte. Und auch in München jetzt mit McKenna und Fontaine draußen, ich glaube, Fontaine war nicht fit, von daher kann man da vielleicht einen Abstrich machen. Du holst dir da immer irgendwo Probleme ins Haus und musst da schon richtig, richtig gute Charaktere haben. Mhm.
Ja, was wird in München passieren, eurer Meinung nach? Also ich glaube, so einen großen Umbruch wird es nicht geben. Wenn man so ein bisschen die Stimmen aus München gehört hat, war man ja schon, also zufrieden natürlich nicht. Aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass schon die positiven Dinge auch aus dieser Saison so ein bisschen, ja, ein bisschen überwogen haben. Stefan, ist es bei dir auch so angekommen oder was siehst du, was in München passieren muss oder sollte oder wird?
Zwiespältige Gefühle.
Zwiespältige Gefühle, okay.
Ja, also natürlich war diese Saison eine absolute Wohltat für die Seele eines Münchner Zuschauers, wenn man die letzten zwei Spielzeiten gesehen hat. Man hat einfach gemerkt, in der Mannschaft stimmt es mehr, die Halle entwickelt sich weiter, die Fans identifizieren sich langsam mit der neuen Spielstätte. Gegen Ende war sogar super Stimmung drin, was ich mir echt gedacht habe, so in dieser Halle ist das gar nicht möglich, weil halt Größe und Akustik schlucken und so weiter. Aber das war spitze. Also gerade dieses Spiel, Helmut, wo du kommentiert hast, ich glaube, es war das zweite Heimspiel von uns. Ja, am Dienstag war das letzte Woche, genau. Die war super, die Stimmung. Und auch gegen Ingolstadt teilweise schon. So, jetzt geht man so ins nächste Jahr und sagt, naja, gut, also man ist absolut auf dem richtigen Weg, punktuelle Verbesserungen, dann schließt man da auf. Aber jetzt kommen halt solche Sachen dazu, wie ein Oswald-Abschied. Der deutsche Sektor ist für mich genau da, wo es München fehlt im Moment. Früher hast du immer gesagt, so ja, München hat so 6, 7 Lizenzen, am Ende holen sie die 8., vielleicht sogar 9. nach für Tor und Verteidigung.
Ja, das war dieses Jahr anders,
weil man halt Platz hat. Jetzt muss man eigentlich schauen, wenn man auf dem Ausländersektor was tun will, müssen 4 Ausländer erstmal gehen. Mhm. Und da merkst du halt einfach, dass der deutsche Sektor im Moment nicht so gut ist. Sagst du, ja, Klausi Heigl, Veit Oswald, Philipp Kreening, Philipp Sinn, das sind Top U23 Leute. Naja, es rumort um Klausi Heigl. Bei Veit Oswald wissen wir eigentlich, dass er weg ist. Das heißt, der deutsche Sektor nimmt da ganz schön einen Schlag. Simon Wolf, ich weiß nicht, als Nummer 3, ob der auf ewig da bleiben will, weil Niederberger ist ja auch verlängert, so wie man versteht, Bibo angeblich noch ein Jahr Vertrag. Ich weiß nicht, ob das sein Platz auch rein aus seiner Sicht jetzt. Ich würde, glaube ich, schauen, dass sie wegkommen. Nicht im Groll oder so, aber der muss spielen. Er hat das ja super dieses Jahr schon gemacht und hat ja sogar seine Förderlizenz nach Weiden selbst gefordert und das hat ihm ja auch richtig gut getan und er hat in den Playoff eine super Rolle gespielt. Ich glaube, da wird man sich in den Hintern beißen, falls das so kommt. Und sonst, ich meine, auf der Conti-Stelle wird sich sicher was tun. Zwei Spieler, also natürlich wissen wir im Hintergrund schon wieder mehr, auch wie wir es bei Schwenningen gewusst haben, aber ich möchte auch hier nochmal betonen, wir arbeiten nicht mit diesen Gerüchten, weil für die Fans ist es immer ganz interessant, das kann ich verstehen, aber man macht sich sowohl bei Vereinen wie bei Spielern nicht wirklich beliebt und das sollen andere Medien machen, die sowas raushauen und der Verein und der Spieler denkt sich schon was in dem Timing und das möchten wir respektieren. Oder ich in dem Fall, ihr könnt gerne dagegen sprechen. Und wenn man das jetzt so zusammenzählt, sind das jetzt schon wieder so eine gute Handvoll Spieler. Irgendwo so zwischen 3 und 5 Wechsel hört man Lukas Thaler aus Österreich, Elis Hede aus Straubing sind ja offene Geheimnisse. Ich glaube, da ist keiner mehr überrascht. Und da merkt man, da ist ja schon wieder ein Ausländer dabei. Weil Österreich zählt halt einfach als Ausländer. Und soweit ich weiß, kriegt Lukas Thaler keinen deutschen Pass. Er hat keine überragende Runde gespielt. Er sollte letztes Jahr schon kommen, hin und her. Ich bin sehr gespannt. Die zwei werden bei uns aufschlagen, da bin ich ziemlich sicher. Ich bin auf Lukas Thaler gespannt, weil er kann was. Er muss es halt liefern. Elis Hede ist ein super Upgrade. Auf jeden Fall.
Schnell.
Aber es geht halt viel auch. Es geht viel Qualität raus. Und ich sehe auf dem deutschen Sektor niemanden, den man da groß dazu holen kann. Auch für den U-Sektor. Nick Maul aus der Akademie wäre nächster Nachrücker. Der war aber auch schon sehr unzufrieden dieses Jahr, dass er noch nicht in München spielt. Und ihm Vadim Schreiner vorgezogen wurde. Was wird aus Vadim Schreiner? Es ist da sehr, also es ist deutlich mehr im Argen, als wir alle so gedacht haben, glaube ich. Trotzdem, glaube ich, bleiben die Wechsel so, wie gesagt, an einer Hand abzählbar. Irgendwo zwischen 3 und 5 Wechsel gehe ich auch davon aus. Es wird nur spannend, wie man es aufteilt. Wenn, sagen wir mal, 2 Ausländerstellen gehen ab, eine kommt dazu, dann hat man nur eine zum Reagieren. Aber ich kann mir sonst niemanden vorstellen. Hirose wäre jetzt einer, der ausläuft. Wenn Bremerhaven da die Hand drauf hat gegenüber München, auch wenn sie Akito haben, dann sollte man sich in München wirklich sehr stark hinterfragen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das passiert. Wille Pocker ist auch sehr interessant. Da weiß man auch nicht genau. Der ist ja spät verpflichtet worden, Anfang September oder Mitte September. Ob er längeren Vertrag hat, ja oder nein, er ist schon Top-Spieler, gerade in den Playoffs gewesen, aber davor war er jetzt für mich einer der Besseren. Aber jetzt auch, wenn man jetzt in die anderen Mannschaften schaut und mit Gilmore und mit Mettinen oder mit Wissmann vergleicht, haben die schon noch die Nase vorne, aber man hat halt eigentlich kein Handlungspotenzial da. Wenn er bleibt, also wenn er Vertrag hat, dann sind die Hände ziemlich gebunden, weil man hat eine Lizenz und die wird man sicher nicht im Sommer ziehen.
Markus, zum Abschluss, also bevor wir auf die Tipps eingehen von euch, wie siehst du denn die Situation von außen? Wir haben jetzt sehr viel von sehr nahen gehört, sage ich jetzt mal, bei Stefan und mir ist halt das der Club, der uns am nächsten ist. Wie siehst du die ganze Geschichte von außen?
Ja, also ich glaube, dass Stefans Analyse da deswegen auch deutlich detaillierter und mit Wissen untermauert ist als meine, weil von außen sieht das in München bislang nach einer Top-Mannschaft aus. Ich meine, klar, das mit Oswald weiß man und da wird sicher Qualität fehlen, aber ich habe jetzt nicht die Angst, dass München das nicht schaffen wird, auszugleichen. Also ich gehe auch von einem kleinen Wechsel innerhalb des Kaders aus und ja, der deutsche Sektor ist das große Problem, aber das ist das Problem, das viele Mannschaften haben, das ja auch immer eine Budgetfrage ist, inwieweit man da tiefer in die Tasche greifen möchte, wer überhaupt verfügbar ist und klar, die Top-Leute wagen dann auch mal den Sprung über den großen Teich. Ja, man wird sehen, aber ich sehe es jetzt nicht so schwarz wie Stefan von außen.
Vielleicht muss man auch dazu sagen, also wir gönnen es natürlich Veit Oswald, die Chance, die er bekommt oder bekommen wird. Ich glaube, das sollte man einfach nutzen und da wünschen wir Ihnen natürlich auch alles Gute, wenn es denn so kommen wird. Eure Tipps, Markus, du hast gesagt, Mannheim in 7, hast eine lange Serie vorhergesagt, Stefan, Mannheim in 6 und das ist ganz witzig, weil ich weiß gar nicht, Stefan, in welcher Konstellation das war. Ich glaube, die letzten Tage haben wir mal ein bisschen darüber gesprochen. wie so die Tipps waren. Du bist ja mittlerweile sehr ehrgeizig, nicht nur was den Eismanager betrifft, sondern auch was die Tipps betrifft. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Ja, wenn es läuft, dann will man natürlich mehr.
Ja, auf jeden
Davor
Fall.
Davor lief es nie.
Ja, also generell bei Bulli, also wenn man unsere, also für die Leute, die schon länger bei uns zuhören und auch unser Social Media beobachten, wir haben ja vor ein paar Jahren öfters mal so vor der Saison unsere Tabellenprognosen abgegeben. Also das war außer falsch gar nichts, ne, Markus?
Die waren top.
Nehme ich mich selber auch mit rein, also was ich schon alles getippt habe vor der Saison, aber das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber ich glaube, wir haben uns ein bisschen unterhalten und du warst felsenfest davon überzeugt, dass du Mannheim in 5 getippt hattest.
Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, dass ich richtig getippt habe.
Ist nicht so gewesen. Also ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Du hast doch sogar, glaube ich, nochmal nachgehört, ne?
Ja, ich habe tatsächlich nochmal reingehört, ob du es nicht verdreht hast oder
ja,
so.
Ja, das kann natürlich sein.
Aber so genau habe ich auch nicht hingehört, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, also so was ich rausgehört habe, hast du genau recht.
Ja.
Leider.
Ja, ist jetzt nur, ich meine,
nein, das ist jetzt auch kein
Tendenz, war ja
das
richtig.
Ist auch kein Thema, aber es ist halt so, wie du sagst. Also im Moment irgendwie läuft diese Tipperei ganz gut, sei es hier oder im Eismanager. Und dann, wenn man halt mal so angefixt ist, dann willst du halt auch immer mehr haben.
Was wiegt schwerer für dich, dass du falsch getippt hast oder dass München raus ist?
Dass ich falsch getippt habe.
Okay, dachte ich mir.
Nein, ist so. Also es klingt,
ja.
Ich glaube, jeder Münchner hat gesehen, dass in Mannheim deutlich mehr Qualität da ist und dass es normal wäre, diese Serie abzugeben. Und dafür hat München super Leistung gebracht und es waren mega tolle Spieler. Was willst du denn mehr? Also klar, hätte man überraschen können, aber es ist also... Wer da jetzt sagt, oh Gott, ich falle aus allen Wolken, ich glaube, der hat noch nicht so viel Eishockey gesehen.
Ja. Ja, dann zum Abschluss der Episode, zum vorzeitigen Abschluss, wir haben ja nachher noch euren MVP der jeweiligen Serien. Ganz kurz auf das Finale geblickt, Adler Mannheim gegen Eisbären Berlin, 2. gegen 6. Finde es, wie gesagt, auch ganz interessant, dass man als 6. da ins Finale kommt, auch wenn man Eisbär Berlin heißt, ne? Muss man ja auch so sagen. Wie sind denn eure Prognosen, also bevor ihr einen Tipp abgibt, was sind so eure Gedanken zu dieser Serie? Hat es ja schon 4-mal gegeben im Finale, 98, 2005, 2012 unter anderem. Jetzt das 4. Mal. Markus, was sind so deine Gedanken zu dieser Finalserie? Ist die Platzierung überhaupt noch irgendwie bemerkenswert? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, also ich glaube, das hat sich im Laufe der Playoffs einfach, ja, ist diese Diskussion einfach Quatsch, weil das ist eine komplett neue Runde. Die Teams sind in einem anderen Rhythmus, die leisten da was ganz anderes als in der Hauptrunde. Auch was die Vorbereitung aufs gegnerische Team angeht und so weiter, weil du spielst halt nicht nur einmal gegen die, sondern ja, im besten Fall eine lange Serie. Und von dem her, glaube ich, ist das relativ egal, wo die jetzt in der Hauptrunde waren. Wie gesagt, für mich persönlich wäre eine andere Konstellation irgendwie interessanter gewesen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es jetzt so der spannende Punkt, zu schauen, können die Berliner das, was wir ihnen ja jetzt eigentlich schon in der Serie davor, also vor Köln, zugesprochen haben, dieses in die Playoffs spielen und immer besser werden, können die da jetzt gegen Mannheim noch was drauflegen? Oder ist es eben so, wie wir eigentlich jetzt ja gerade im Gespräch schon rauskamen, dass wir sagen, naja, Mannheim wird das Ding relativ schnell eintüten und dann war es das. Und da, glaube ich, liegt der Reiz drin, für Berlin einen Nadelstich zu setzen, zum Erfolg zu kommen und dann vielleicht zu überraschen.
Soll ich jetzt beweisen, warum ich hier im Podcast sitze?
Oh Gott.
Ja, jetzt kommt der Hot Take. Es werden keine 3-7-0 wie letztes Jahr gegen Köln.
Uff, das ist Hot Take, wirklich, ja.
Ja, ja. Witzigerweise so Parallelen, wenn wir jetzt gerade so dabei sind. Für mich so Leo Pföderl bahnt sich schon wieder an. Ja. Der hat ja letztes Jahr im Viertelfinale auch gar nichts geliefert. Im Halbfinale hat er dann am Ende mal so angeklopft, hat gesagt, hey, ich spiele voll mit, gell? vielleicht eskaliert er wieder komplett im Finale. Aber also Köln, genau. Berlins Chance, auch so ein bisschen, wo wir jetzt gesagt haben, so ja gut, die Powerplay-Penalty-Kill-Quote von 89,5, die natürlich Weltklasse ist, ist halt auch geschuldet, weil Köln nichts auf die Reihe gekriegt hat im Powerplay. Jetzt können sie beweisen, dass es daran lag, dass Köln gar nichts mehr liefern konnte, weil sie das Penalty-Kill so stark war. Das Torhüter-Duo fand ich auch sehr gut. Es wird kein Duo mehr bleiben, haben wir ja heute gehört. 91%, absolut respektabel gegen so eine Offensive wie Köln. Und auch von den Schussquote 11% hat Berlin gut abgeliefert. Das brauchen sie auch, definitiv. Was sie meiner Meinung nach auf keinen Fall mehr kriegen, sind 30% aus dem Slot.
Mhm.
Dafür sind sie auch nicht schnell genug für mich. Klar, die erste Reihe hat Speed, aber danach ist dieser große Separation Speed, was man immer so sagt, um an den großen Mannheimern da vorbeizukommen. Und auch da, Vorge Creo, ist da schnell genug und gut genug auf den Skates, deswegen bringt er da auch nochmal extra Tiefe rein. Glaube ich, kommen sie da nicht mehr so gut in den Slot. Würde mich sehr wundern. Also irgendwas so knapp über 20% würde ich ihnen noch zugestehen, aber 30 glaube ich nicht mehr. Was Mannheim gezeigt hat, extrem viele Schüsse vom Point im Halbfinale. Das hat Berlin sehr gut weggenommen. Da müssen sie wieder raus, weil auch das gegen München immer wieder gefährlich war, diese Abfälscher vorm Tor. Entweder der Schusspass oder der Schläger reingehalten, die haben immer Gefährlichkeit gebracht. Wenn sie da wieder so auf dem Punkt sind, dann dann machen sie sich die Tür ein Stück weit auf.
Mhm.
Auf dem Papier sind es beides brutal tiefe Mannschaften. Trotzdem, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich fand die München-Mannheim-Serie deutlich besser als die Köln-Berlin-Serie, auch von der Geschwindigkeit. Und ich glaube, das macht am Ende den Unterschied. Mannheim ist im Sturm richtig flott. Und wenn die Berliner da so rauspushen auf die Verteidiger, dass sie vom Point her zumachen, glaube ich, sind sie spielstark genug, um die Pucks vors Tor zu kriegen, über Umwege, auch über außen in die Mitte. Und da haben sie einfach Leute, die da richtig einparken können. Nennen wir einfach mal ein paar durch die Reihen mit Kühnhakel, mit Bennett, Greco, Solo, diese ganze Reihe da eigentlich, die kriegst du nicht aus dem Slot weg, wenn die nicht wollen. Plachter kann da auch ganz gut mal reinfahren und mit einem großen Körper ein bisschen was blocken. Es wird sehr interessant. Bei Mannheim bis jetzt im Viertelfinale war die Bennett-Reihe die Topscorer. Jetzt waren es Michaelis und Schütz. Vielleicht ist es jetzt die Plachter-Esposito-Heim-Reihe. Weiß man nicht. Das ist so der Schlüssel für mich. Berlin muss eine perfekte Serie spielen, damit sie Mannheim Paroli bieten können. Ich sage dann immer noch nicht, dass sie gewinnen.
Mhm.
Ein kleiner Funfact, wo wir geredet haben, bauen wir diese Leiter nochmal auf. München ist die Nemesis von Köln. Mannheim ist die Nemesis von München. Wer ist die Nemesis von Mannheim?
Berlin.
Korrekt. Ich weiß nicht, von den genannten Finals oder Playoff-Begegnungen, glaube ich, hat Mannheim dann am Ende keins gewonnen, bin so gefühlt. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist da eben jetzt an der Zeit, mal da irgendwie einen Keil reinzukriegen. Aber das Gesetz der Serie ist für mich das, was am meisten für Berlin spricht, tatsächlich.
Mhm. Markus, spielt da für dich vielleicht auch die Historie der beiden Teams ein bisschen eine Rolle? Also wenn wir jetzt zurückblicken, 2012, wenn wir so ein bisschen in den Kader der Eisbären schauen, da waren so Spieler dabei wie Sven Flelski, Florian Busch, André Rankel, Don Jackson war da der Trainer. Also es sind halt schon, Mats Christensen auch dabei. Also das ist, wenn man sich den Kader der Berliner damals auch anschaut, auf Mannheimer Seite ja ähnlich. Aber gibt es da so, also vor allem diese Serie, die wird, glaube ich, also die 2011er, 12er Serie, die wird in beiden Fanlagern noch ein bisschen diskutiert, glaube ich, bis heute. Spielt das für dich eine Rolle?
Eigentlich nicht wirklich. Es sind vom Kader her so unterschiedliche Teams und vor allem finde ich es Mannheim an so einem ganz anderen Punkt. Die haben sich so extrem entwickelt und es wirkt für mich einfach so, als wäre es jetzt reif, Berlin abzulösen und ja, sämtliche Historien und Geschichten und Nemesis und so weiter, wie es Stefan gerade genannt hat, zu durchbrechen. Und das Potenzial haben sie. Ich traue ihnen das zu und ja, glaube da auch fest dran, dass sie das machen werden.
Ich habe eine Frage an euch.
Bitte.
Was erwartet ihr an Härte in dieser Serie? Wir wissen, wie die letztes Jahr eskaliert ist. Wir wissen, wie es am Anfang der Saison eskaliert ist. Hat die DEL die Mannschaften jetzt, so wie ich es vorhin genannt habe, kastriert? Oder hat das Potenzial zwischen Velieu, Esposito, auch da gibt es ja einige, Jonas Müller kann gut austeilen, Plachter kann gut fliegen. ist da Potenzial da?
Definitiv.
Ja, also ich glaube nicht, dass es so eskaliert wie letztes Jahr. Das glaube ich nicht, aber ich kann mir einfach keine körperlose Serie Mannheim-Berlin vorstellen.
Vor allem also, nicht im Finale.
Vor allem nicht im Finale, ja. Also ich glaube, dass die Zügel schon ein bisschen enger sind als jetzt letztes Jahr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da kein Eskalationspotenzial besteht, was ich persönlich nicht hoffe. Ich bin ja selber kein großer Fan. Ich bin Fan von fairer Härte, so wie du es beschrieben hast, Stefan, aber nicht von unfairer Härte. Ich hoffe, dass das kein Thema wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das schon eine Rolle spielen wird bei den Partien. Ja, Frage auch zurück an dich. Glaubst du, weil du bist ja, hast ja eine klare Meinung zu dem Thema, Stefan? Glaubst du, dass wir da was sehen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, dass die DEL jegliche Eskalation im Moment vermeiden möchte und da eine klare Ansage an die Vereine gab. Ich meine, man kann auch fair hart spielen. Es ist halt da immer so ein bisschen dieses Kleinkind-Mentalität. Ist was mal noch so bisschen an der Grenze, ist der eine sofort wieder eingeschnappt und sagt, jetzt fängt der an und wir dürfen doch eigentlich gar nicht, jetzt darf ich auch. Und dann schaukelt sich's wieder hoch und dann eskaliert es irgendwann. Es wird extrem da auf die Schiedsrichter ankommen, meiner Meinung nach. Finden Sie diesmal eine gute Linie? Sie haben jetzt in drei Playoff-Serien bewiesen, dass sie es nicht haben. Das war München-Mannheim letztes Jahr, das war Berlin-Mannheim und das war dieses Jahr München-Ingolstadt. Vielleicht ist das Spiel da mittlerweile zu schnell. Ich weiß es nicht. Ich hoffe auch, dass es einfach mehr rumst als die München-Mannheim-Serie, aber dass es im Rahmen bleibt und einfach eine tolle Show wird. Am Ende ist es mir völlig egal, wer Meister wird.
Ja. Dann gehen wir nochmal in eure Tipps rein. Bin schon sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Wer mag denn beginnen von euch? Ich glaube, beim Halbfinale hat Stefan begonnen, wenn ich es jetzt richtig notiert habe.
Ich glaube, wir haben abgewechselt. Ja. Aber mir ist es egal.
Echt. Markus, los. Was? Wer sweept wen?
Mannheim 4-0.
Oh Gott.
Das wär's. Nee, ich glaube schon, dass Berlin ein bisschen was mitnehmen kann. Ich sag Mannheim in 6.
Mannheim in 5.
Ist notiert. Ja?
Witzigerweise hätte Markus Mannheim in 5 gesagt, hätte ich in 6 gesagt.
Ja, ein Sweep ist zu unwahrscheinlich und dann, mein Gott, ob
es
die jetzt
ist alles
oder zwei
drin
holen.
Für mich. Das ist wie diese München-Mannheim-Serie, da habe ich mir auch gedacht, am Ende kann es halt sein, dass jedes Spiel 2-1 ausgeht und das ein Sweep wird. Und das war ja auch nicht so weit weg. Und gegen Berlin kann es genauso sein. Ich glaube, sagen wir es mal so kurz gesagt, wenn es eine lange Serie wird, dann ist Berlin dabei. Bleibt es bis zu den 5 Spielen, ist es Mannheim. Mhm. Andersrum kann ich es mir nicht vorstellen, dass Berlin da schnell durchmarschiert. Das kann ich mir beim größten fantasievollen Überlegen nicht vorstellen.
Ja, dann waren es eure Tipps. Zum Abschluss haben wir gesagt, wir nennen noch pro Serie, pro Halbfinalserie einen MVP, den ihr ausgemacht habt. Jetzt hat Markus begonnen, jetzt darf der Stefan beginnen mit deinem MVP und warum du genau den Spieler gewählt hast.
Beide oder eine erstmal?
Markus, entscheid du doch. Max, soll er gleich beide nennen? Weil ich meine, ihr nehmt euch ja immer schön die Spieler weg.
Genau, deswegen nur einen aus der ersten Serie und ich mache dann bei der anderen Serie als erstes.
Sehr gut, ich glaube, das ist fair. Das ist fair.
Dann nehme ich jemanden, wo ich Markus, glaube ich, nichts wegnehme. Ich gehe auf die Berlin- oder Köln-Berlin-Serie und da nehme ich Jonas Müller.
Na toll.
Nein, echt, oder?
Reitschwan.
Okay. Als Verteidiger 4 Tore, 1 Assist und sonst für mich relativ fehlerfrei. War für mich ein No-Brainer ein bisschen.
Mhm. Ja, ich war am Schwanken. Einerseits hast du vorhin schon erwähnt, Goalie-Duo. Also ich fand, da war Stettmar für mich sogar noch wichtiger und hat sich noch mehr in den Fokus gespielt. Auch dann natürlich mit der Verletzung von Hildebrand und so weiter. Aber ich habe mich dann entschieden, den Fokus auf Moritz Kretschmer zu legen. Vor allem aufgrund des ersten Spiels, also seine ersten Tore zu machen, dann gleich ein Doppelpack, insgesamt eine solide Serie gespielt, dann natürlich nicht mehr so auffällig, was aber für das Alter auch vollkommen in Ordnung ist und ich finde, er hat das gut gemacht und hoffe, dass der in den nächsten Jahren noch ein bisschen was drauflegt und das Vertrauen bekommt und dann, glaube ich, kann man da ein bisschen was von ihm erwarten.
Tolle Picks. Und sehr spannend, weil du die Torhüter-Duo ansprichst, Stettmar wird jetzt spielen und Akins hat ja mit dem Psychospielchen nach der Serie gleich wieder angefangen, schon für die nächsten Serien schon mal aufgebaut. Ja, man hat München sehr gut gescoutet und hat ja am Torhüter quasi ausgemacht, wo die Lücken sind. Sowas sagst du ja nicht, um dich selbst zu beweihräuchern, sondern dass Bibo das hört und das auch im nächsten Jahr noch sich daran erinnert, dass sie wissen, wo seine Lücken sind. Ich bin gespannt, wann es die erste Mannschaft gibt und es bleiben ja nicht mehr so viel übrig, die verstehen, dass sie bei Stettmar auf den Schienen unten nichts holen. Jeder schießt den auf die Schienen. Also
jetzt hast du es verraten.
Ja.
Das wird die Serie entscheiden.
Ja. Und am Ende steht Dallas Akins da. Vielen Dank an den Bully Podcast.
Ja, genau.
Hätten wir nie gewusst.
Gut, dann zweite Serie.
Du darfst. Zweite, ja.
Ich darf. Ich habe tatsächlich einen Münchner gewählt. Auch wenn es mir schwerfällt.
Jetzt wird es interessant. Das ist vorher nicht abgesprochen gewesen. Markus hat dafür nichts bekommen. Bin jetzt sehr gespannt, wen du da nimmst.
Yasin Elis. Ich fand einfach, dass er für mich in der Hauptrunde gab es tatsächlich echt Spiele, wo ich ihn, weiß nicht, irgendwie deplatziert fand oder wo für mich nicht so viel kam. Und in der Serie, finde ich, hat er schon ordentlich aufgetrumpft. Also er hat auch gefühlt in fast jedem Spiel getroffen. Er war immer einer der Aktivpfosten. Und wenn wir von Chancenverwertung und Tor kreieren sprechen, dann muss man ihn da eigentlich aus der Kritik fast schon ein bisschen wieder mit rausnehmen, weil er einer derjenigen war, der geliefert hat und das für mich wirklich überraschend gut gemacht hat, dafür, dass ich ihn die Hauptrunde über jetzt nicht so positiv auf dem Schirm hatte, wie es die letzten Jahre war.
Cooler Pick. Ich habe tatsächlich auch aufgeschrieben, Elis, Nöbels, Dominik, Bockstark. Aber mein Tipp wäre, oder mein, mein Pick ist Justin Schütz. Einfach überragend. Also, ja, es ist
positiv gemeint.
Weißt du, er macht 6 Punkte in 5 Spielen. Das steht ja schon für sich. Er ist kalt wie eine Hundeschnauze vom Tor. Er ist super schnell. Er kann auch gritty. Er kann auch mal ein bisschen zündeln. Aber das wirklich Geile an ihm finde ich einfach seine Attitüde und den Menschen. Mhm. Muss ich mal wirklich rausstellen. Der war bei uns schon ein 1A-Mensch. Und was der Kerl für Freude, für Liebe an den Sport versprüht. Wenn ihr das Interview mit ihm nach dem Spiel in Mannheim nicht gesehen habt, noch auf dem Eis mit den 2 Magenta-Dudes, ich weiß nicht mehr, wer es war. So eine Lockerheit, dieses Grinsen und diese Freude einfach. Ich glaube ihm nicht, dass er nicht wusste, dass er in dem Gawanke-Tor dran ist. Das war eine gute psychologische Kniff, weil Gawanke halt nichts getroffen hat und ich glaube, er wollte ihm einfach dieses Tor geben, damit ihm irgendwo so einen Ruck gibt. Aber dieses Verschmitzte und Spitzbübische, das ist einfach, ach, wenn nur mehr so wären. Nein, das ist, ich lieb's einfach.
Erfrischend.
Ja, es ist einfach, genau so sollte der Eishockeysport zelebriert werden.
Ja. Ich würde sagen, besser mit diesen Worten können wir diesen Pulscheck DEL fürs Finale nicht abschließen. Wir werden natürlich dranbleiben. Ihr werdet unsere Finalanalyse dann auch hören, sobald das Finale abgeschlossen ist. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, schaut gerne in die Shownotes. Unsere Kollektion ist ja da getroppt. Und ja, dann schaut da gerne rein und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denn.
Ciao, ciao.